Krieg trifft immer alle Menschen. Vor allem Zivilisten, die nie einen Krieg wollten.
Im üblichen Jargon heißt das ja, die wurden umgesiedelt. Aber die Umsiedlung erfolgte mit Waffengewalt. Da wurde natürlich auch vergewaltigt und das wurde auch gemordet.
Gleiwitz wurde 3 Tage zur Plünderung freigegeben und wir erlebten also die Schrecken des Krieges. Mord und Totschlag, Vergewaltigung. Meine Tante wurde vergewaltigt. Am meisten haben die Frauen gelitten.
Nein, nein, diese Verzweiflung auch. Das darf einfach sich nicht wiederholen.
Ein Nachbar erzählte später, man habe meinen Großvater totgeschlagen. Es war bekannt geworden, dass es Lager gab. Da sind viele Menschen umgekommen, ermordet worden.
Wenn ich mir heute die Völkermordkonvention von 1948 vergegenwärtige, muss ich sagen, ja, ganz klar, dann ist es ein Völkermord gewesen.
Also die Alliierten haben ja Polen benutzt, um hier einen Keil zwischen Deutschland und Russland zu schlagen. Und das haben wir jetzt ja wieder.
Nehmen Sie sich diese Warnungen von Männern zu Herzen, die die Schrecken des Krieges selbst hautnah miterlebt haben. Im Mai vor 80 Jahren, nämlich 1945, endete der Zweite Weltkrieg. Für die deutsche Geschichte markiert dieses Datum auch ein unterdrücktes Kapitel der Geschichte, nämlich die Vertreibung der Deutschen aus Osteuropa und die damit einhergehende Gewalt, die Enteignung, die Ermordung von Millionen Menschen. Wie bereits in unserer Auf-Eins-Sendung von Anfang Mai dargelegt, wird die Geschichte frei nach George Orwell auch heute noch benutzt, um die Menschen zu manipulieren, zu steuern. Just attackierten Mainstream-Medien wie der Spiegel Auf-Eins für unsere Berichterstattung zu diesem Thema. Denn wer die Verbrechen an Deutschen aufzeigt, der trifft einen wunden Punkt der Herrschenden. Mit Kriegsende wurden die Deutschen aus dem gesamten Osten vertrieben. Millionenfache Flucht, millionenfacher Mord aus Pommern, Schlesien, Böhmen, aus Jugoslawien, Rumänien. Wer kann heute noch davon berichten? 80 Jahre sind nun seit Kriegsende vergangen. Und man kann sich ausrechnen, dass Menschen, die diese Zeit noch selbst miterlebt haben, heute vielfach nicht mehr leben oder eben älter als 80 Jahre alt sein müssen. Es gibt kaum mehr Zeitzeugen. In den letzten Jahrzehnten getrauten sich die meisten deutschen Zeitzeugen nicht offen über die Verbrechen an Deutschen zu sprechen. Die Verbrechen, die ihnen angetan wurden. Und heute sind die meisten Zeugen verstorben. Aber uns gelang es, 80 Jahre nach Kriegsende, noch die letzten Zeugen zu finden, die lebhafte Erinnerungen an die Vertreibung der Deutschen haben. Sie berichten aus erster Hand, sie sprechen frei, auch und gerade, wenn der mediale Mainstream kein Interesse an diesem unterdrückten Kapitel der Geschichte hat. Auf eins zeigt die andere Seite. 80 Jahre nach Kriegsende leben noch die letzten Zeugen. Wir haben sie vor die Kamera gebracht. Wir beginnen mit dem Autor Wolfgang Bittner. Bittner wurde 1941 in Gleiwitz in Oberschlesien geboren. Bittner war als Journalist für große Mainstream-Medien tätig wie die Frankfurter Rundschau oder die Zeit. Er war Mitglied im WDR-Rundfunkrat und zudem Gastprofessor in Polen. Heute schreibt er erfolgreiche Buchautor für freie Medien wie die Nachdenkseiten oder Apolut. Die Familie von Wolfgang Bittner war vor der Vertreibung aus der alten Heimat im Osten wohlhabend, mit Gastschenke und mit Mietshäusern. Doch sie mussten über Nacht, so wie alle, alles verlassen. Wolfgang Bittner erlebte als 4-Jähriger das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Vertreibung aus der Heimat Schlesien. Nach der Flucht wuchs er 10 Jahre in einem Barackenlager in Wittmund, Ostfriesland auf. Er erlebte die Schrecken des Krieges, Mord und Totschlag hautnah.
Die Front kam dann im Dezember 1944 immer näher. Man hörte die Artillerie grollen in der Ferne. Und dann mussten wir, da es eben auch Fliegerangriffe gab, vereinzelt in den Keller. Und eine Erinnerung habe ich an die Angst der Erwachsenen. Ich saß neben meiner Mutter auf so einer Bank mit um uns herum auch die anderen Hausbewohner, meine Großeltern, meine Tante, mein Cousin. Und in der Nähe war das Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Da schlug eine Bombe ein und unter den Füßen hob sich die Erde, daran kann ich mich noch sehr genau erinnern, und von der Decke rieselte Kalk. Die Tür zum Keller hatte mein Großvater verstärkt, also das war hinterher ganz gut, als die Rote Armee einmarschiert und die Stadt zur Plünderung freigegeben wurde, hielt die erstmal den Kolbenstößen stand und die Fenster zum Keller waren mit Sandsäcken verdeckt worden. Ja, im Hinterhaus schlug dann eine Granate ein. Als es wieder ruhiger wurde, ging meine Mutter mit mir da rüber und warf in den Bombentrichter, oder das Dach war zerstört, eine Wohnung war zerstört. Und sie warf da einige Sachen, die uns gefährlich werden konnten. Eine Pistole meines Vaters mit Munition da hinein. Russland hat dann in einer großen Umfassungsoffensive Gleiwitz eingenommen. Breslau war noch umkämpft. Gleiwitz wurde 3 Tage zur Plünderung freigegeben und wir erlebten also die Schrecken des Krieges. Mit, ja, es wird ja heute hier und da darüber berichtet, also Mord und Totschlag, Vergewaltigung. Meine Tante wurde vergewaltigt und meine Mutter hat nie darüber gesprochen. Am meisten haben die Frauen gelitten. Ich hatte mal im Gerd-Hauptmann-Haus in Düsseldorf eine Lesung aus einem meiner Bücher. Und nach der Veranstaltung gab es eine Aussprache, Fragen, beantwortete ich Fragen. Und als das zu Ende war, sah ich eine ältere Frau, die so schräg hinter mir stand. Und ich sprach sie an, weil ich merkte, sie wollte mit mir sprechen. Und sie fing dann an zu weinen und sagte, sie sei mehrmals vergewaltigt worden 1945, aber sie habe nie mit jemandem darüber sprechen können, auch nicht mit ihrem eigenen Ehemann. Und ich merkte, dass diese Frau nach wie vor traumatisiert war, dass sie das nie verwunden hatte. Man sagt dann, also ein Soldat oder ein General hat mal gesagt, die Frauen sollen sich waschen und damit hat es sich, aber so ist es nicht. Das geht den Menschen ein Leben lang nach. Und es ist schwierig, damit fertig zu werden. Die Wohnungen wurden geplündert. Das war so, dass sich die Soldaten der Roten Armee die Straßen so häuserweise vornahmen. Und dann kamen also auch Soldaten zu uns und durchwühlten die Wohnungen.
Zuerst kam die russische Rote Armee, sie plünderten. Doch dann kamen die Polen. Der Großvater von Bittner wurde von der sowjetischen Geheimpolizei, dem NKWD, abgeholt.
Als die kämpfende Truppe dann nach einigen Tagen weiterzog in Richtung Breslau, kamen die Milizionäre Polen, also polnischen Milizionäre mit rot-weißen Armbinden, eine Pistole, ein Messer in der Hand, donnerten an die Tür und holten sich den letzten Wintermantel noch, also plünderten auch. Es begann dann für uns eine sehr schwierige Zeit. Wir lebten vom Schwarzhandel, also was an Wertsachen da war, das wurde versilbert. Und mein Großvater war dann wiedergekommen, der war noch im Volkssturm gewesen, hatte sich dann versteckt, der wurde dann auch denunziert. Und eines Tages donnerte es an die Tür und ein Offizier vom NKWD in Zivil und zwei Uniformierte standen vor der Tür und verlangten, meinen Großvater zu sprechen, und sie nahmen ihn dann mit. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Ein Nachbar erzählte später, man habe meinen Großvater totgeschlagen. Und wir haben jedenfalls nie wieder etwas von ihm gehört. Er wurde dann für tot erklärt irgendwann. Ja, Anfang Oktober fuhren dann Autos mit Lautsprechern durch die Stadt. Es gab Aushänge, dass jeder, der nicht für Polen optiert, was heißt polnisch werden wollte, sollte Gleiwitz verlassen. Wohin, wurde nicht gesagt, aber blieb ja nur eine Möglichkeit, in den Westen. Und so Anfang Oktober sollten sich die Menschen, die eben nicht polnisch werden wollten, und dazu gehörte auch meine Mutter, meine Großmutter wollte bleiben. Man sollte sich am Bahnhofsvorplatz sammeln, erlaubt waren 20 Kilo Gepäck, also ein Koffer und eine Tasche, nicht? Und es durfte sonst nichts mitgenommen werden, weder Haustiere noch Gerätschaften, es durfte nichts weiter mitgenommen werden. 20 Kilo Gepäck. Ja, und am Bahnhof stand ein Zug, der war völlig überfüllt, weil viele raus wollten. Man hatte auch Angst. Es war bekannt geworden, dass es Lager gab, wo Deutsche inhaftiert waren. Lambsdorff zum Beispiel, da sind viele Menschen umgekommen, ermordet worden.
Der Autor Wolfgang Effenberger war schon mehrmals bei Auf 1 im Interview. Wir sprachen beispielsweise zu seinen Büchern, zur NATO, zur Geopolitik, zu den geheimen Machtzirkeln der Globalisten. Wolfgang Effenberger wurde 1946 in Schlesien geboren. Seine Mutter war mit ihm hochschwanger, als sie vertrieben wurde, und er wuchs die ersten Jahre in einem Barackenlager auf. Die Familie von Effenberger wurde im April 1946, also ein Jahr nach Kriegsende, mit Waffengewalt aus Glatz in Schlesien vertrieben. Das Gebiet wurde von den Polen beansprucht. Der gesamte Besitz musste zurückgelassen werden. 20 Kilogramm Reisegepäck waren erlaubt. Es gab einen eigenen polnischen Befehl dazu. Und so ist die Vertreibung von Familie Effenberger 1946 abgelaufen.
Sie wurde im März, April 1946 vertrieben. Also im üblichen Jargon heißt das ja, die wurden umgesiedelt. Aber die Umsiedlung erfolgte mit Waffengewalt. Und ich habe hier mal einen Befehl da, einen Sonderbefehl für die deutsche Bevölkerung und so weiter. Laut Befehl der polnischen Regierung wird befohlen: Die deutsche Bevölkerung wird in das Gebiet westlich des Flusses Neiße umgesiedelt. Da haben wir es, die Umsiedlung. Jeder Deutsche darf höchstens 20 Kilo Reisegepäck mitnehmen. Kein Transport, Wagen, Ochsen, Pferde, Kühe und so weiter wird erlaubt. Das ganze Lebendige und das tote Inventar im unbeschädigten Zustande bleibt als Eigentum der polnischen Regierung. Weiter, die Nichtausübung des Befehls wird mit schärfsten Strafen verfolgt, einschließlich Waffengebrauch. Also damit wir wissen, wie diese Umsiedlung vonstatten gegangen ist. Auch mit Waffengebrauch wird verhindert Sabotage und Plünderung. Also jemand, der seinen Bauernhof anzünden wollte, der wäre auf der Stelle da erschossen worden. Deswegen ist ja auch keiner auf die Idee gekommen. So, die Wohnungen in der Stadt, alle Wohnungen in der Stadt müssen offen bleiben. Die Wohnungs- und Hausschlüssel müssen nach außen gesteckt werden. So, das war der letzte Punkt des Befehls. Und das war dann also Ende März 1946. Da haben dann meine Eltern, sie nannten ja die Polenzeit, da haben die ja von Ende Mai an bis Ende März 46, also fast ein Jahr, 10 Monate, haben die da in dieser Kleinstadt unter der Willkür der polnischen Neubürger gelebt, sage ich mal so salopp. Ausgangsbeschränkung und es wurde natürlich auch geplündert und es war kein Recht da. Da wurde natürlich auch vergewaltigt und das wurde auch gemordet und wie auch immer. Und da gab es und es gab Ausgangsbeschränkung ab 18 Uhr.
Und Effenberger schildert die Vertreibung seiner Mutter.
Der Marsch nach Mittenwald, das waren glaube ich so 25 Kilometer. Und ich bin mit meiner Mutter ein Stück dieses Weges gegangen. Und meine Mutter war damals mit mir im 8. Monat schwanger. Also für sie auch nicht ganz so lustig. Und dann hat die Familie überliefert, dass also meine Mutter für mich schon einen Kinderwagen besorgt hatte. Und den hat sie mitgenommen. Es war ja verboten, nichts, was sich dreht, keine Räder, nichts. Und sie hat den Kinderwagen dabei gehabt und auch beim Verladebahnhof in die Güterwegen in Mittenwalde, da hat ein polnischer Soldat ihr den Kinderwagen wegnehmen wollen. Also diese hochschwangere Frau mit dem Kinderwagen und ein polnischer Soldat. Die deutschen Männer, die noch da waren, da waren ja nur Alte da, die anderen waren entweder tot oder in Gefangenschaft. Da hat ja keiner helfen können oder wollen, der wäre ja gleich erschossen worden. Das wäre gar nicht gegangen. Und dann, wie gesagt, kam unser Zug weiter nach Südoldenburg. Und in diesem kleinen Städtchen Lohne, das hatte an diesem ersten Wochenende im April 46, ich glaube, 4.500 Einwohner. Und am Abend des Sonntags waren es dann 9.000, weil 4.500 Vertriebene da gekommen sind. Und wir waren dann draußen in einem Barackenlager und kein fließend Wasser, nichts. Und wie gesagt, ich war ja bis zum vierten Lebensjahr oder Ende des vierten Lebensjahres war ich ja in diesem Barackenlager außerhalb der Stadt, nur Ziehbrunnen, kein fließend Wasser und viele junge Frauen mit Kindern, Männer waren ja entweder tot oder in Gefangenschaft und alte Leute. Und ich erinnere mich noch wirklich an ein Ehepaar aus Ostpreußen, alleine weil ich die Sprache der Ostpreußen so schön fand, diese ostpreußische Sprache. Sie kam aus einem Bauerndorf. Und ich habe alle, wenn es da mal einen Schnaps gab, dann haben die geweint und gesagt, wir wollen zurück, wir wollen in unser Dorf, wir wollen auf unserem Bauernhof, wir wollen und so weiter. Es war in diesem vertriebenen Lager aber nicht einer da oder eine, wir möchten hier in Norddeutschland bleiben. Niemand. Die wollten alle zurück, aber es gab kein Zurück.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf-Eins. Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf 1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf 1 nicht das Licht ausgeht. Auf 1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Hubert Rogelböck war zu Kriegsende erst 4 Jahre alt. Er wurde 1941 geboren. Seine Frau, die kürzlich verstarb, wurde als kleines Kind aus ihrer damaligen Heimat im heutigen tschechischen Staatsgebiet vertrieben. Es ging der Familie wie Abertausenden. Über Nacht, ohne Chance etwas mitzunehmen, wurden sie vertrieben. Die Angst ging um.
Es waren dann praktisch in dem kleinen Hof war der Großvater, meine Frau und die Tochter von der Tante Angela, die Dorle. Die Dorle war ein Jahr jünger als wie meine Frau. Also meine Frau war damals 4 Jahre alt, die Dorle war 3 Jahre alt. Dann ist Interessantes noch, so um das Jahr 35 haben sich angesiedelt, ungefähr 200 Meter entfernt, ein tschechisches Eisenbahner-Ehepaar. Das ist nämlich wichtig. Die haben die dort angesiedelt. An diesem Tag, wo die Großmutter weg war, da kam der tschechische Eisenbahner mit einem Gewehr zum Großvater und sagt, pass auf, du musst geschwind verschwinden, weil es kommen die Partisanen, die kämen alles durch und wer nicht mitgeht, wird erschossen. Er soll schauen, dass er so geschwind wie möglich weggeht. Er hat der Großvater, er selbst aus dem Ersten Weltkrieg schwer verwundet. Was hat er gemacht? Er hat eine Leiterwagen genommen, diese kleinen Wagen, hat er genommen, Bettwäsche genommen, also die irgendwas genommen hat, was er noch als sehr gut war, wenn man die verwenden konnte, hat die beiden Kinder draufgesetzt und ist mit denen nach Zuckers, das ist ein 2 Kilometer entfernter Ort, der ehemalige Wallfahrtsort, an der Leinsitz, ist er hingegangen, dort war noch ein Fußgängersteig rüber und ist nach Nagelberg, wo sie dann untergebracht waren, in ein Gasthaus oben im Dachstuhl, da war ein Riesensaal. Die Großmutter ist am Abend um 5 oder 6 jetzt rausgekommen und hat gehört, wie die Kuh geschrien hat. Hat gesagt, der Vater hat schon wieder mal die Kuh gewöcht. Geht hinein, schaut nach und so weiter und sieht drüben die tschechische Frau und fragt, wissen Sie, wo Ihr Mann ist, wo mein Mann ist? Und die kommt rüber und sagt, ja, Ihr Mann hat müssen weg, weil die Partisanen waren schon in der Nähe. Und damit sie nicht erschießen dann. Sie soll auch geschwind gehen, die Partisanen waren das. Daraufhin hat die Großmutter auch wieder irgendwas genommen und ist auch rübergegangen. Wie sie in Nagelberg waren, haben sie dann rausgekriegt, dass sie eigentlich das mit den Partisanen überhaupt nicht geschimpft haben, sondern diese tschechische Ehepaar hat die beiden vertrieben, samt die Kinder. Die waren natürlich sehr, sehr empört darüber, genau, konnten natürlich nicht mehr rüber. 2 Söhne, also praktisch Onkel von meiner Tante, einer war Schmied bei der Wehrmacht und der andere, die sind noch in der Nacht noch einmal rüber, bei Nacht und Nebel, haben irgendwas rausgeholt, natürlich sehr gefährlich gewesen. Und ein paar Tage später war der Steg weg. Und also man konnte nicht mehr über die Leinsitz rüber. Genau.
Anneliese Kitzmüller engagiert sich in volksdeutschen Vertriebenenverbänden. Die ehemalige Politikerin weiß, dass Flucht und Vertreibung für hunderttausende Menschen ein teilweise jahrelanges Martyrium war. Sie kannte viele Zeitzeugen der Erlebnisgeneration, verfasste mit vielen Zeugen gemeinsam Bücher und historische Sammelbände und dokumentierte viele Jahre die Schicksale. Sie schildert im Auf1-Interview, wie viele deutsche Flüchtlinge erleichtert waren, als sie in der britischen Besatzungszone ankamen, aber die Engländer lieferten die Deutschen eiskalt an die Russen und an die kommunistischen jugoslawischen Partisanen aus.
Wenn ich mir vorstelle, dass in Kärnten ein Teil der Geflohenen von den sich in Sicherheit geglaubt haben, wie sie und in englisches Gebiet gekommen sind und haben gedacht, na super, jetzt haben wir endlich unsere Ruhe, unseren Frieden und kommen nach Hause. Die sind dann von den Engländern wieder übergeben worden an die Partisanen. Und dann hat erst ihr Leid begonnen, das jahrelang gedauert hat, wo viele dann, es gibt ja die Geschichte mit Zilli, wo sie dort in den Stollen begraben, also lebendig eingemauert worden sind.
Der deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker erklärte nachträglich 1985, also vor 40 Jahren, den 8. Mai zum Tag der Befreiung. Einseitig Tag der Befreiung. Welch Hohn für die Millionen Vertriebenen und Millionen deutschen Opfer. Der Autor Effenberger prangert diese Doppelmoral zum 8. Mai an.
Und die noch größere Schande ist ja eigentlich auch unser Bundespräsident, der jetzt in aller Munde ist, Richard von Weizsäcker, weil er sagt, der 8. Mai ist Tag der Befreiung. Und ich denke, diesen Tag den 8. Mai, den kann man wirklich und muss man unter verschiedenen Aspekten sehen, muss man wirklich, dass einige was zu feiern hatten, die Franzosen zum Beispiel, dass die deutsche Besatzung vorbei war und so weiter, so viele oder die aus den KZs entlassen worden ist und so weiter. Aber dass diese NS-Verbrecher auch befreit worden sein sollen, an diesem Tag halte ich ja wohl für weit hergeholt. Und da muss man wissen, dass der Vater von dem späteren Bundespräsidenten, Ernst von Weizsäcker, der war der stellvertretende Reichsaußenminister. Sein Chef wurde gehängt. Und mit Recht ja auch. So. Und er selber war sein Stellvertreter. Er war ausgezeichnet mit dem SS-Ehrenring und dem SS-Ehrensäbel und vom Himmler zum SS-General ernannt. Er hat diese Uniform auch gern getragen. Und sein Sohn Richard von Weizsäcker, der spätere Bundespräsident, sagt, mein Vater hat er nur verharrt auf diesem Dienstposten, um Schlimmeres zu vermeiden. Er hatte als Gesandter an der Botschaft in der Schweiz in Bern 1936 im Mai die Ausbürgerung von Thomas Mann veranlasst. Also der Schlimmeres verhindern wollte. Und dieser junge Richard von Weizsäcker, der war 47 dann beim Nürnberger Prozessen gegen seinen Vater, da war der dann Hilfsverteidiger und hat plädiert auf nicht schuldig bei seinem Vater. Auf nicht schuldig. Aber er nimmt das ganze deutsche Volk in die Kollektivschuld. Das macht sich natürlich gut, wenn das ganze deutsche Volk schuldig ist, dann ist so ein Einzelner wie der Ernst von Weizsäcker natürlich auch nur teilschuldig. Kollektivschuldig, sage ich mal. Und so geht das nicht. Wer Schuld auf sich geladen hat, persönlich, der muss auch dafür entsprechend zur Verantwortung gezogen werden. Und so einfach kann man sich das nicht machen. Und wenn wir uns einmal vorstellen, dass jemand, der 6 Jahre alt war, und in die Schule gekommen ist, 33, 12 Jahre später war der 18 Jahre alt bei Kriegsende. Das heißt, die Erstklässler waren alle noch Soldaten und manche von ihnen wurden in die SS gepresst. Und das sind die Mörder und Verbrecher. Also ich versuche wirklich als Mensch zu empfinden und kann das nur begrenzt, weil ich sage, das sind irregeführte Kinder gewesen. Und wer hat sie in die Irre geführt? Das waren die Lehrer von denen in erster Linie. Wer denn sonst? Dass in Polen viele gemerkt haben, jetzt haben wir die russische Besatzung oder die sowjetische. Das ist ja genauso schlimm oder genauso unerfreulich wie die deutsche. Wir fühlen uns jetzt unterjocht genauso. Das ist für uns keine Befreiheit, der 8. Aber diese Differenzierung ist in diesem Land nicht möglich. Da wollen die sogar einen Feiertag einführen. Und ich denke, dieser 8. Mai, da freizugeben, damit die Leute sich im Biergarten setzen können, nein, nein. Also wenn, dann müsste man wirklich diesen Tag gedenken, und zwar in allen Facetten, und zwar von der Menschlichkeit her getragen, von der Menschlichkeit getragen. Und nicht nur von einem politischen Vorgaben, die man gerade macht. Nein, da muss tief menschlich muss das sein. So, und Betroffenheit, die Betroffenheit und so weiter. Ja, dann könnte es vielleicht was werden und sagen, sowas, und zwar über die Gräber hinweg zu allen Seiten sich die Hände reichen. Bin ich ja auch dabei mit dem Polen, gar keine Frage. So, aber wie gesagt, ich erwarte zumindest, dass okay, es war mal die zweitälteste deutschsprachige Universität. Also das erwarte ich eigentlich schon. Mehr nicht. Mehr nicht. Und ja, ich denke, das dient der Hygiene, der Menschlichkeit, wenn wir das so machen würden.
Doch es ist nicht nur eine historische Ungenauigkeit oder mangelnde Aufarbeitung. Effenberger verweist völlig zu Recht darauf, dass eine falsche Geschichte lange nachwirkt. Er warnt, wenn die Europäer und die Deutschen die Vertreibungsverbrechen nicht aufarbeiten, bleibt das im kollektiven Gedächtnis und bricht irgendwann einmal auf.
Mit der Wiedervereinigung jetzt, das Verdrängen, wie gehen wir damit um? Also hier, da wird diese Vertreibung ja komplett ausgeblendet, also im Gesamtkollektiv, sage ich jetzt einmal. Und ich halte das nicht für gut. Ich denke, es muss alles aufbereitet werden, weil sonst ist das im kollektiven Gedächtnis und bricht irgendwann einmal auf. Und dann nach Möglichkeit ganz vehement. Und das muss vermieden werden, und das geht nur durch Aufklärung und Versöhnung. Und zwar ehrliche Versöhnung. Und nicht nur irgendwas, wo politische Vertreter mal einen Kranz ablegen oder nein, das reicht nicht aus. Also hier wird der Tatbestand verdrängt bei der einen Seite, bei den Vertriebenen, und bei den anderen, die vertrieben haben, wird das einfach ausgeblendet, indem man sagt, das war sowieso immer polnisch. Immer war das polnisch. Da taucht dann diese Frage nicht mehr auf. Aber so lösen wir dieses Problem auf Dauer nicht. Und da mögen 100 Jahre vergehen oder 200 Jahre gehen. Die Polen wissen es ja, oder die polnische Bevölkerung oder das kollektive Gedächtnis der polnischen Bevölkerung. Sie wissen das doch. Kommen Sie ja ständig daher mit Ihrer Teilung 1772. Die ist ja ständig relevant. Das ist noch ein bisschen länger her. Also Sie haben die Bezüge dazu und sind aber nicht in der Lage, das aktuell umzusetzen. Und das finde ich eigentlich schon sehr, sehr schade eigentlich. Sehr schade. Und auch diese Festung in Glatz von der Maria Theresia 17. erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, da steht die älteste polnische Festung. Kein Hinweis auf K&K-Monarchie, auf Maria Theresia. Kein Hinweis, null. Null. Und das macht mich einfach traurig, weil ich sage, ich bin ein geschichtsbewusster Mensch. Ich sage, warum kann man das nicht aufzeigen? Ja. Nein, passiert nicht. Und das finde ich einfach, und deswegen bin ich auch ungern hingefahren, weil ich sage, es schmerzt mich einfach, wie man mit der Geschichte umgeht.
Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf 1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf 1 nicht das Licht ausgeht. Auf 1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Anneliese Kitzmüller berichtet von den schweren Traumatisierungen.
Da ist eine Großtante, müsste das sein, wenn ich richtig überlege, ist damals von ihrer Familie getrennt worden. Ihre Mädchen, ihre Zwillinge sind mit der Familie weitergekommen und sie ist eben, aus welchen Gründen auch immer, war nicht festzustellen, eben nicht mitgekommen und ist verschleppt worden. Und ist sehr viele Jahre später in den 50er Jahren wieder zur Familie gekommen, über Umwege, Man hat aber auch nicht genau herausgefunden, wo sie jetzt wirklich untergekommen war, die vielen, oder gefangen war, die vielen Jahre, oder Zwangsarbeit leisten musste, weil sie hat nie wieder geredet. Also sie ist, wenn sie aufgewacht ist in der Früh, hat man sie wohin gesetzt. Dort ist dann den ganzen Tag gesessen und bis sie am Abend wieder ins Bett gebracht worden ist. Sie hat ihre Kinder nicht erkannt oder nicht wissentlich erkannt, dass man gesagt hat, okay, sie hat jetzt wieder eine Verbindung zur Familie und die Enkelkinder nicht. Also das war schon sehr bedrückend auch für die ganze Familie, was da passiert ist. Und Verbrechen an der Familie, allein schon das, dass man ihnen das Heimatland geraubt hat und sie, ja, ganze Hab und Gut ihnen weggenommen. Allein das ist schon ein Verbrechen, das man nicht übersehen darf.
Jetzt wollten viele nicht über ihre Erfahrungen sprechen, viele wollten nicht reden und viele wollten schon berichten. Aber eines war immer gleich, die Traumatisierung war allgegenwärtig nach dem Krieg.
Viele wollten ja gar nicht über die tatsächlichen Gefühle sprechen. Und da habe ich zum Beispiel ein Beispiel von einer Familie mit 4 Töchtern. Und die jüngste Tochter war damals, die sich erinnern konnte, war 4 Jahre und die ältere war, glaube ich, 7 Jahre. Und die sind natürlich heute alle 80, 85 Jahre alt. Und wenn ich mir die Geschichte über diese Vertreibung von der älteren Schwester anhöre und dann von der jüngeren Schwester, sind da Riesenunterschiede. Die jüngere Schwester hat halt das noch als lustig empfunden, auf dem Pferdewagen zu sitzen und da herumkutschiert zu werden und einmal dort zu übernachten und einmal da zu übernachten, die das wahrscheinlich noch nicht so bewusst mitbekommen hat, im Gegensatz zur älteren Schwester, die das schon als eine sehr beklemmende Zeit gesagt hat, weil sie ja mit der Mutter und mit Großmutter alleine war, der Vater war nicht da. Es war die Angst, die sie gespürt hat, die auch die Mutter gehabt hat und die Großmutter gehabt haben. Die hat dieses ältere Kind sehr eindringlich und sehr gut schildern können, im Gegensatz zu der jüngeren Schwester, die eben da das wahrscheinlich aufgrund des Alters noch nicht so emotional mitbekommen hat. Und die mittlere Schwester wollte überhaupt nie darüber reden. Die hat gesagt, erzähle ich nicht, sage ich nicht. Also irgendwo ist das schon auch ein Trauma, das die Kinder damals erlebt haben, weil sie ja ohne Vater aufgewachsen sind im Endeffekt. Entweder ist er gar nicht mehr gekommen oder er ist dann gekommen, den sie dann teilweise ja auch nicht mehr gekannt haben und nicht gewusst haben, wie stehe ich zu dem Menschen, was will der jetzt von mir? Und ich glaube, das sind die Probleme, die die Kinder lange, lange Zeit gehabt haben.
Hauptleidtragender bei dieser Massenvertreibung waren Frauen und Kinder. Sie mussten teils hunderte Kilometer zu Fuß oder mit Pferdefuhrwerken zurücklegen. Sie froren, sie hungerten, sie starben. Und sie wurden zur Beute für die aus Osten nachrückende Rote Armee. Alleine in Berlin sind über 100.000 Vergewaltigungen dokumentiert, nur in Berlin. Jede 10. vergewaltigte Frau starb durch diese Misshandlungen. In Summe wurden Millionen geschändet. Der Krieg war am 8. Mai offiziell zu Ende. Doch das Töten ging weiter. Die Vergewaltigungen erreichten ihren Höhepunkt nach Kriegsende, denn Frauen und Kinder waren dann völlig schutzlos. Im Auf1 eigenen Pionierverlag ist dieses neue Sammelwerk erschienen, der vertuschte Völkermord an den Deutschen. Es zeigt, wie die wahre Geschichte unterdrückt wird und mehrere Autoren bündeln Wissen aus Dutzenden Büchern und Werken. Es ist eine Gesamtschau über die Vernichtung der Deutschen gerade nach Kriegsende und in einem eigenen Kapitel werden die Vergewaltigungsverbrechen behandelt. Dabei kommen mehrere Historiker zu dem Schluss, dass von der Roten Armee rund 2 Millionen deutsche Frauen vergewaltigt worden waren. Auch der Statistiker Gerhard Reichling behandelt diese Frage und er geht von einer Summe von 2 Millionen deutschen vergewaltigten Frauen aus. Er vermerkt, dass es sich um Mindestzahlen handelt, Mindestzahlen, denn er schreibt, wissenschaftlich gesehen ist man zu Minimalschätzungen verpflichtet.
Ja, den Frauen ist erst einmal widerfahren, dass sie in kürzester Zeit ihre Sachen zusammenpacken mussten und die Kinder mitnehmen mussten. Und da muss man sich entscheiden, was nehme ich alles mit. Die Männer waren großteils nicht mehr dabei, die waren entweder schon im Krieg oder sind eben im Zuge dieser Umsiedlung dann eingezogen worden. Und die Frauen haben natürlich eine enorme, sage ich mal, emotionale und physische Kraft aufwenden müssen, um hier die Kinder auch über die Runden zu bringen. Teilweise sind sie auch misshandelt worden, die Frauen, vergewaltigt worden und geschlagen worden. Vor ihren Augen sind dann auch teilweise ihre älteren Kinder vergewaltigt worden und all diese Sachen. Und es gibt viele Frauen, die ich gerne gehabt hätte in diesem Buch, dass sie ihre Erlebnisse schildern, die darüber nicht reden wollten. Die haben gesagt, das ist eine Zeit, über die reden wir nicht. Die auch teilweise dann, wenn man mit ihnen gesprochen hat und das Thema darauf angesprochen haben, sofort versteinerten Gesichtsausdruck bekommen haben und nichts mehr darüber erzählen wollten. Im Gegensatz zu anderen, die natürlich wieder anders die Geschichte bewältigt haben und viel erzählt haben, wie schrecklich es war, die Hungersnöte, das lange Marschieren auf entsetzlichen Wegen, die Angst vor wieder irgendeinem Angriff und die Angst, die Kinder über die Runden bringen zu können, genug für die Kinder zu essen zu haben. Viele haben natürlich selber dann gehungert, damit die Kinder durchkommen. Also das waren schon sehr schlimme Erlebnisse, die sie gehabt haben und die dann natürlich, wie sie dann im, sage ich jetzt einmal, in Österreich angekommen sind, teilweise nicht aufgearbeitet werden konnten, weil sie ja natürlich sofort wieder schauen mussten, über die Runden zu kommen. Und in Österreich sind ja viele dieser Volksdeutschen, wie sie genannt worden sind, ja auch nicht mit offenen Händen aufgenommen worden.
Auch Wolfgang Bittner widerspricht der Erzählung von der humanen Befreiung.
Es war so, dass nach dem Einmarsch der Roten Armee und nach dem Friedensschluss am 8. Mai, 8. und 9. Mai, Stalin die deutschen Ostgebiete an Polen gab. Da fingen die wilden Vertreibungen bereits an. Also die Polen haben sich furchtbar gerecht für das auch, was ihnen angetan worden war. Nach den Potsdamer Beschlüssen am Anfang August 1945 wurde Schlesien unter polnische Verwaltung gestellt. Also es wurde nicht Polen übergeben, sondern lediglich unter polnische Verwaltung gestellt. Aber die Polen haben Tabula Rasa gemacht, die haben die Grenze geschlossen, völlig zugemacht, die deutschen Ortschaften umbenannt. Und eben die Deutschen, die nicht für Polen optieren wollten, rausgeschmissen. In den Potsdamer Beschlüssen steht meines Erachtens, eine Umsiedlung sollte unter humanen Bedingungen stattfinden. Aber das, was dann da lief, war alles andere als human. Es war Mord und Totschlag und Diebstahl und Raub.
Der in Bayern ansässige Rechtsanwalt Dr. Harald von Herget ist Nachkomme von Vertriebenen aus dem heutigen Tschechien. Er kennt die Berichte der Familie, er kennt die Flucht über die grüne Grenze und er hält als Jurist fest, dass die Vertreibung ein Verbrechen war, das nie entschädigt wurde.
Das war natürlich nicht rechtlich gedeckt. Es war völkerrechtswidrig, auch schon 1945, noch also vor der Gründung der UNO und der Menschenrechtserklärung, das haben Wissenschaftler, die sich mit Vertreibung befasst haben, so wie Alfred de Zayas, deutlich nachgewiesen. Das ist auch anerkannt, nur die Folgen, die sind eben auf der politisch-juristischen Ebene ausgeblieben. Also das heißt, eine entsprechende Wiedergutmachung, was es ja in anderen Bereichen, also dort, wo Vertreibungen stattfanden, sehr wohl gegeben hat. Aber gegenüber dem Vertreibungsverbrechen an der deutschen Bevölkerung hat es eben nicht stattgefunden.
Wer es heute wagt, die millionenfache Vertreibung nach Kriegsende einen Völkermord an den Deutschen zu nennen, der wird vom antideutschen Establishment hart attackiert. Rechtsanwalt Herget verweist vor allem auch darauf, dass es etwa in Jugoslawien oder Tschechien Gesetze gab, die Gewalt gegen Deutsche legitimierten.
Soweit es eben ein Genozid ist, und da sind sich ja die Völkerrechtler einig, dass diese ethnische Säuberung ein Verbrechen gegen die Menschheit ist, verjährt es nicht. Andererseits, was die Täter anbelangt, hat sich das mehr oder weniger erledigt, weil diese sind alle schon gestorben. Es gibt da ganz, ganz wenige, und denen man noch habhaft werden könnte, die man noch bestrafen könnte. Was jetzt die Tschechoslowakei anbelangt, haben wir ja noch ein weiteres Hindernis, nämlich die Beneš-Dekrete und das Straffreistellungsgesetz, was erlassen wurde, das ja ganz ausdrücklich die Verbrechen an den Deutschen, es waren ja über 241.000 nach Kriegsende getötet worden, dass das nicht gesühnt werden kann und nicht verfolgt werden kann. Es sind dann sehr, sehr, sehr viel später, also jetzt dann schon in der jetzt modernen Tschechischen Republik, vereinzelt haben da Prozesse stattgefunden. So Stichwort Bergersdorf kann ich mich erinnern. Darüber ist auch ein Buch, ein Roman geschrieben worden, der allerdings eben dokumentarische Basis hat. Insgesamt muss ich sagen, ist es weder juristisch gedeckt und noch legal gewesen. Und die Hindernisse sollten meiner Meinung nach auch aufgehoben werden im Vergleich zum Beispiel mit der Restitution oder Entschädigung während der kommunistischen Ära. Dazu ist es eben auch notwendig, dass, was in der tschechischen Gesellschaft ja schon anerkannt ist, dass es Unrecht war und auch die Politiker in der Tschechischen Republik uns ja auch inzwischen als Landsleute bezeichnen, was eine sehr große atmosphärische Verbesserung darstellt. Jetzt schon nach dem ersten Viertel vom 21. Jahrhundert. Was noch aussteht, ist das, was Václav Havel bereits 1991 vorgeschlagen hatte, nämlich allen Sudetendeutschen, also ich nehme mal diesen politischen Begriff, also den Deutschen aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, die Staatsbürgerschaft wieder angeboten wird und eine Coupon-Entschädigung, also eine pauschalierte. Und mehr ist auch realistischerweise nicht zu schaffen.
Gesetze, die Gewalt und Enteignung gegen Deutsche zum legalen Recht erklären. Auf neue Beschlüsse in Jugoslawien oder die Beneš-Dekrete in Tschechien. Diese Beschlüsse aberkannten den deutschen Volksangehörigen alle Rechte. Sie hatten kein Recht mehr, dort zu leben. Es war die Grundlage für die Vertreibung. In den Abneubeschlüssen bereits von 1943 heißt es etwa wörtlich: Alle in Jugoslawien lebenden Personen deutscher Volkszugehörigkeit verlieren automatisch die jugoslawische Staatsbürgerschaft und alle bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte. Oder an anderer Stelle: Personen deutscher Volkszugehörigkeit dürfen weder irgendwelche Rechte beanspruchen oder ausüben, noch Gerichte und Institutionen zu ihrem persönlichen oder rechtlichen Schutz anrufen. Die Deutschen wurden für vogelfrei erklärt. Man konnte mit ihnen machen, was man wollte, und das geschah auch in der Praxis. Das waren die Avnoj-Beschlüsse in Jugoslawien. Da steht das A für antifaschistisch. Vergleichbar sind die Beneš-Dekrete von Tschechien. Auch in diesen Dekreten wurde geregelt, dass die Enteignung und gewaltsame Vertreibung der Deutschen, die Ermordung, legal wäre. Initiiert von Edvard Beneš, dem Namensgeber, dem späteren Präsidenten Tschechiens. Beneš war Vordenker der Pan-Europa-Bewegung und ein guter Freund von Graf Kuddenhofe Kalergi. Beneš sagte schon 3 Jahre vor der Vertreibung, also 1942, da sagte er, ein weiteres und brennendes Problem ist, wie wir die Deutschen loswerden sollen. Selbst glaube ich, dass es möglich sein wird, sich etwa 2 Millionen Deutscher zu entledigen. Zu Kriegsende kam es zahlreich zu blutigen Entledigungen, zu Exzessen. Die Mörder wurden nie belangt, nie verfolgt, denn die Opfer waren ja nur Deutsche. Mein Kollege Philipp Hoemer hat mit 2 Historikern gesprochen. Einer davon, der Kärntner Historiker Dr. Peter Wasserteurer. Er forscht seit Jahrzehnten zur Vertreibung der Deutschen aus Ost- und Mitteleuropa. Er beschreibt eine blutige Szene, den Brünner Todesmarsch.
Auch da darf ich auf interessantes Buch hinweisen. Schon vor vielen Jahren die Frau Dr. Emilia Rabowetz, eine Slowakin, Universität Wien am Osteuropa-Institut, hat da Vertreibung, Abschub der Deutschen in Mähren 45 bis 47 akribisch genau auch schon analysiert, was damals passiert ist. Was ist passiert? Es ist genau das eigentlich, hat sich dort vollzogen, wie es in anderen Städten dann auch passiert ist. Man ist hergegangen, hat den Raum, den Wohnraum der Deutschen beansprucht. Sie waren inzwischen schon enteignet, ja, weil wir reden von Fronleichnam 1945. Die Leute sind aufgefordert worden, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Sammelplatz aufzusuchen, ja. Sie hatten eine genaue Liste, was sie mitnehmen durften, was alles zurückbleiben mussten. Also abgesehen von glaub 15 Kilo, 45 Kilo, je nachdem, mehr war ja nicht erlaubt, ein bisschen Nahrungsmitteln. Und dann hat man sich über Nacht in einer Sammelstelle zusammengesammelt und ist dann am nächsten Tag frühzeitig Richtung österreichische Grenze getrieben worden. Ohne irgendwelche Versorgung, Sicherstellung, dass die Leute was zum Essen haben, ohne Sicherstellung, dass sie etwas zum Trinken haben, ohne Sicherstellung, dass alte Menschen, die kaum mehr gehen konnten, in irgendeiner Art und Weise eine Hilfe erfahren haben. Derjenige, der nicht mehr weiterkommen, denn es ist passiert worden, dass er zu Tode geprügelt worden ist. Es hat auch Erschießungsaktionen gegeben. Und das große Problem war dann folgendes. Das ganz, ganz große Problem war es wohl. Sie haben bis Österreich den Weg geschafft. Dort hat Österreich dann die Grenze zugemacht. Auch das wäre mal ein eigenes Kapitel, wie sehr sich die österreichischen Stellen damals, selbst Renner, der aus Südmeerer war, zum Beispiel hat dann gesagt, wir wollen nicht, dass diese, wie hat er sie genannt, diese deutsch sprechenden Tschechoslowaken über die Grenze hineinkommen. Die Grenze war zu. Und jetzt mussten die Leute tagelang unter freiem Himmel bei keiner Verpflegung dort kampieren, sind ihren Siechtum dann erlegen. Da hat es dann tausende Tote gegeben, die entweder durch die Brutalität dieses Todesmarsches oder weil eben die Grenze zu war, weil man sie einfach nicht haben wollte. Man wollte sie in der Tschechoslowakei nicht mehr haben. Österreich wollte sie auch nicht haben. Die Grenzen waren dicht und dann ist die ganz große Katastrophe passiert. Erst als die Grenze aufgegangen ist, hatten einige, das muss man auch so sagen, wir sind vom im südmährischen Raum, von Drassenhofen angefangen bis andere Ortschaften Niederösterreichs, wo es verwandtschaftliche Beziehungen gegeben hat, der was Glück gehabt hat, der ist bei Verwandten untergekommen. Die Pfarrer haben dann an den Friedhöfen und sonst irgendwo Sammelstellen eingerichtet und versucht, irgendwo Hilfe zu organisieren, damit dieser Hungertod endlich ein Ende findet. Also neben der physischen Gewalt, vornehmlich auch durch Krankheit, Typhus und vieles mehr, sind die Leute dort zugrunde gegangen.
Auch der Wiener Hubert Rogelböck kann von diesem furchtbaren Brünner Todesmarsch aus Erzählungen berichten.
Ich kannte jemanden, der ist erst vor kurzem verstorben, den Leo Zahel. Der war Obmann der Selige Gemeinde Österreichs. Der war in Brünn. Und der Brünner Todesmarsch war am 31. Mai 1945, und der Leo Zahel war an diesem Tag 14 Jahre alt und musste mit seiner Mutter in der Früh auf den Agrarmarkt gehen, das ist einer der Hauptplätze in Meinenbrünn, mit ungefähr 25.000 bis 30.000 anderen Brünnern. Das waren aber zumeist alte Leute, Frauen mit Kindern, ganz wenige Männer, weil die Männer waren ja meistens in der Gefangenschaft. Und die mussten dort die Wohnung verlassen, die Schlüssel stecken lassen, alle Wertsachen auf den Tisch legen. Und dann dann sind die Richtung Österreich immer gegangen. Und der Leo konnte nie, wenn er uns das erzählt hat, nie immer das Ganze erzählen. Immer nur stückweise, weil ihm das so aufgewühlt hat, wer gesehen hat, wie zum Beispiel, wenn alte Frauen zusammenbrochen sind, hat man ganz einfach in Groben liegen lassen, erschossen vielleicht. Man hat den Müttern oft, wenn die Kinder geschrien haben, die Babys weggenommen ein Fall weiß er genau, wenn er das Baby weggenommen hat und hat es an einen Baum gehauen. Und das Kind war tot. Die Leute haben nichts zum Trinken gekriegt. Und wenn ein Tscheche ihnen ein Wasser gegeben hat, dann ist der von den Bewachern weggetrieben worden. Was er gesagt hat, interessant war das, was er gesagt hat. Die Bewacher waren meistens Leute zwischen 18 und 30. Alle anderen, die Oberen, die sind alle da hinten gewesen. Nur die meisten waren so betrunken, die hat man vorher betrunken gemacht, damit sie das machen dann. Sie sind dann nach Borlitz gekommen, am Abend, das ist ungefähr 32 Kilometer gewesen, total erschöpft alles. Wie viele Tote es bis dahin schon gegeben hat, weiß kein Mensch. In Borlitz selber sind dann dort und in dem Lager, was dort war, 980 Leute begraben. Der ganze Zug, die sind dann weitergezogen, dann zwei Tage später Richtung Österreich. Und die kamen bei Nikolsburg an die österreichische Grenze. Und die Österreicher haben gesagt, na, ihr müsst drin bleiben. Sie haben dann drei Tage ohne was zu essen, ohne Wasser, das haben sie irgendwie organisiert, sagt er, stehlen musste ich gehen. Ja. Sind wir dort auf einer Wiese gelegen, dann kommt man erst drüber. Wie viele Leute verstorben sind, weiß kein Mensch. In meinen Trasenhofen sind 164 begraben. Und die ganzen Gräber gehen bis Burgersdorf und teilweise sogar auch in der Steiermark, wo die letzten an der Gräftung immer verstorben sind. Das ist das, was ich weiß. Ich weiß auch von anderen, zum Beispiel jemand aus Sternberg, die hat mir die Leute also aus dem Haus rausgezerrt, hat sie teilweise geschlagen. Wenn ein junger Bursch war, den hat man gleich weggetan, der musste arbeiten gehen, gleich wo, eine Zwangsarbeit machen. Ich meine, die Frauen, da kamen in der Lager, er sagt, sehr viele wurden vergewaltigt von den Leuten. Manche haben Selbstmord begangen. Also das sind so die Dinge, die ich weiß. Es gibt noch x andere noch, genau, Dinge. Aber das sind so, die für mich prägend waren, weil ich gesagt habe, bitte, wie ist das möglich, bitte? Wie können Menschen so agieren? Das ist ein Wahnsinn.
Babys töten, Menschen vertreiben und ermorden, weil sie eine andere Volkszugehörigkeit haben. Ist das Völkermord? In unserem neuen Buch Der vertuschte Völkermord an den Deutschen zeigen die Autoren eben, wie dieser Völkermord schöngeredet und vertuscht wurde, wie die Geschichte unterdrückt wurde. Der Historiker Dr. Mario Kandil verweist darauf, dass der Völkermord nicht nur ein spontaner Exzess war und dass Vertreibung und Vernichtung der Deutschen im Osten nicht nur im Sinne der Kommunisten aus Russland war. Er verweist auch auf die Verstrickungen von US-Präsident Roosevelt und auf Englands Winston Churchill und auf die Völkermordpläne, die teils lange vor Kriegsende in den USA entwickelt wurden. Stichwort Morgenthau, Nizza, Hutten. Der Historiker Dr. Wasserteurer hat eine klare Meinung. Dem Gesetz nach war die Vertreibung ein Völkermord.
Andere sagen vielmehr, das, was da passiert ist, das war ein gezielter Völkermord. Wie ordnen Sie das ein? Wie beurteilen Sie das?
Selbstverständlich. Man kann alle Geschehnisse, die sich 1945 in Europa und sonst an anderen Kontinenten abgespielt haben, ohne Zweiten Weltkrieg nicht verstehen. Das ist ganz klar. Aber, und das sage ich schon hinzu, ich habe darauf hingewiesen, dass wir bereits 1918, die ganzen 20er und 30er Jahre hindurch die Thematik deutsche Volksgruppen, auch andere, denken wir daran zum Beispiel, ich habe Rumänien schon genannt, dass Rumänien durch Trianon nicht nur 800.000 Deutsche, plötzlich 3 Millionen, Ungarn auch zum Beispiel, die jetzt in diesen Nachfolgestaaten als ethnische Minderheiten zu leben haben. Dass diese Grundidee nach dem Zusammenbruch dieser multiethnischen Dynastien neue Grenzen zu schaffen. Ja? Völkermord in dem Sinne ist eine sehr heikle Thematik, auch im Zusammenhang mit den deutschen und anderen Volksgruppen. Wenn ich mir heute die Völkermordkonvention von 1948 vergegenwärtige, muss ich sagen, ja. Ganz klar, dann ist es ein Völkermord gewesen. Es war Felix Ermacora, der große österreichische Völkerrechtsexperte, der Anfang der 90er Jahre im Auftrag der bayerischen Staatsregierung ein Buch geschrieben hat, eine Auftragsarbeit zu sudetendeutschen Fragen und zum Resultat kommt, dass der Tatbestand eines Völkermordes erfüllt ist. Dieter Blumenwitz, hochdekorierter Völkerrechtsexperte in Deutschland, Universitätsprofessor, hat im Auftrag der Donauschwaben eine Arbeit geschrieben, kommt zum selben Resultat. Auch was damals in Jugoslawien passiert ist, erfüllt den Tatbestand eines Völkermordes. Das Problem ist nur Folgendes. Nennen wir die Ukraine von heute her. Ja? Der Holodomor, den Stalin zu verantworten hat, diese Hungerkatastrophe Anfang der 1930er Jahre mit 7 bis 9 Millionen Toten. Fast die Hälfte allein in der Ukraine als Disziplinierungsverfahren, um gegen die Nationalbewegung, nationalistischen Unabhängigkeitsbewegungen der Ukraine vorzugehen, ist nie als Völkermord tituliert worden. Seit dem Krieg mit Putin und jetzt Zelensky sind mehr und mehr innerhalb der Anti-Putin-Koalition zum Beispiel, die jetzt plötzlich den Holodomor als Völkermord anerkennen.
Das heißt, die Abhängigkeit so ist von politischen Verhältnissen.
So ist es. Es ist im Grunde genommen Beispiel Israel. Sie werden manche finden, die werden Ihnen sagen, was in Gaza passiert, erfüllt. Bezaias weist zum Beispiel immer wieder darauf hin, erfüllt eindeutig, wenn ich die Kriterien dieser Konvention hernehme, den Völkermord. Andere sagen es wieder, nein, es ist ein Verteidigungskrieg. Dasselbe ist jetzt natürlich auch der ganzen Thematik der Volksdeutschen. Ja, ich habe auch schon zum Beispiel die Definition gehört, eine Vertreibung mit genozidalem Charakter, wo man die Grätsche versucht zwischen Nichtanerkennung und Anerkennung. Nennen Sie mir das Beispiel Armenien. Armenien 1915. Es gibt heute viele, viele Staaten, die gute Beziehungen zur Türkei haben und sagen, nein, es war kein Völkermord, der passiert ist. Andere sehr wohl dann wieder. Das heißt, bei dieser ganzen Beurteilung dieser Verbrechen, die stattgefunden haben, ist natürlich schon so, dass die Mainstream-Meinung, was die Beurteilung der Verbrechen der Deutschen angeht, als das Urverbrechen sui generis, was nicht gleichgesetzt werden kann, und das sind wir beim nächsten Punkt natürlich. Ne? Wenn ich heute diese Völkermordthese gegenüber den Volksdeutschen vertrete, bekomme ich sofort, ist mir schon passiert, den Vorwurf, ich versuche den Holocaust damit zu relativieren. Das heißt, da hat man sehr schnell eine Front dann wieder, eine Gegnerschaft, die einen dann etwas unterstellt, was man nicht meint. Weil ich sage mir im Grunde genommen, wenn Völkermordkonvention ja, und darauf weist ja auch zum Beispiel der Zayas auch in seinen Arbeiten darauf hin, der ganz klar sagt, dass auch in seinen Thesen zum Beispiel, die sind ja bekannt, 80 Thesen von Alfred de Zayas, dass der Tatbestand eines Völkermords erfüllt ist. Völkermord ist nicht nur die physische Vernichtung einer Volksgruppe, sondern es gibt ja mehrere Bestimmungen. Wenn ich deren Lebensgrundlagen zerstöre, erfülle ich damit den Tatbestand. Und das ist derartig was von eindeutig, dass darüber kein Zweifel bestehen kann.
Der eben erwähnte Amerikaner Professor de Zayas bestätigte diese Ansicht im exklusiven Auf-1-Interview. Der ehemalige UN-Beamte, Völkerrechtler und Bestsellerautor sagt, es sei ein Skandal, dass zu diesem Thema nicht geforscht werden dürfe.
Die Gegner solcher Forschungen oder generell die Gegner Deutschlands, wenn man auch so möchte, im In- und im Ausland, sie haben vorher schon von der Pauschalisierung gesprochen. Die unterstellen den Deutschen sozusagen eine Kollektivschuld für den Zweiten Weltkrieg oder für im Zweiten Weltkrieg auch geschehenes Unrecht. Und deswegen sei ja im Umkehrschluss die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten, aus Ost- und Südosteuropa vielleicht nicht gerecht, aber irgendwie doch gerechtfertigt oder doch nicht so zu verurteilen wie anderes vielleicht. Wie beurteilen Sie denn diesen Themenkomplex rein aus völkerrechtlicher Sicht?
Es ist völlig inakzeptabel. Also es ist natürlich moralisch, es ist total inakzeptabel, aber auch juristisch. Denn das Völkerrecht erlaubt Repressalien nur zu einem Zweck, um den anderen zu zwingen, eine Völkerrechtsverletzung zu stoppen. Völkerrecht erlaubt keine Strafe, es sei denn, von einem Strafgericht mit Kompetenz. Also dies sind politische Entscheidungen, die getroffen worden sind in Teheran, Jalta, in Potsdam, die dazu geführt haben, dass die Deutschen aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Ostbrandenburg vertrieben wurden, aus Böhmen, aus Mähren, aus Ungarn, aus Jugoslawien. Wobei zu bemerken ist, dass der größte Prozentsatz der Toten waren in Jugoslawien. Es war besonders brutal, die Vertreibung. Und ich meine, nichts zu vergleichen mit den ethnischen Säuberungen in Jugoslawien.
Wenn die Geschichte nicht aufgearbeitet wird, dann wird sie sich immer wieder wiederholen. Heute wird die Ukraine benutzt, um den Konflikt Ost und West zu befeuern. Ebenso verhält es sich mit Polen.
Also die Alliierten haben ja Polen benutzt, um hier einen Keil zwischen Deutschland und Russland zu schlagen. Also Polen wurde immer benutzt. Also schon 1939 im April, als die Briten die Polen auf ihre Seite gezogen haben mit dem Außenminister Beck, und denen die größten Versprechungen gemacht haben. Also das wurde immer benutzt und sie merken, sie lassen sich benutzen. Und das ist traurig einfach, das ist wirklich traurig, dass das in der polnischen Elite nicht erkannt wird, wie hier da Kräfte im Westen, und das sind ja nur kleine Klicken, also ganz kleine Eliten im Westen auch, die das machen. Und das haben wir jetzt ja wieder, dass hier die polnische Elite, dass denen, weiß ich, was für Versprechungen gemacht worden ist, wenn sie in den Krieg gegen Russland ziehen. Und es wird wieder böse ausgehen. Und ich verstehe es einfach nicht. Oder wenn ich jetzt wieder höre, es geht darum, Zelensky, dass die Krim natürlich ukrainisch ist. Also, wenn wir uns das einmal nur vor Augen halten, im Januar 1991 haben die Krimbewohner dafür votiert, dass sie unabhängig werden. Die Ukraine hat erst im Dezember 91 dafür votiert, dass sie unabhängig werden. Sie wurden's und die Ukraine nicht. Was die Ukraine nie wollte, also die Krim nie wollte, Teil der Ukraine zu werden. Weil damit haben die gar nichts zu tun. Und so. Und da meine ich doch einmal, und die Ukraine ist von Khrushchev, die Krim von Khrushchev 1944 mit einem Federstrich, ohne dass man sie gefragt hat, der Ukraine zugeschlagen worden. Das war 1954 auch unerheblich, weil die weiterhin ihren sowjetischen Pass behalten haben. Hat also, war von keiner bedeutenden Relevanz, überhaupt nicht. So, aber jetzt, und dass ich bei der ganzen Diskussion jetzt, die ich höre, nicht einmal den Aufruf vernehme, lass doch die Bewohner in der Krim einmal ein Referendum machen. Lass die doch selbst bestimmen, unter welchem Dach sie leben wollen. Bitte, gib denen doch das gleiche Recht wie die Ukraine, das 1991 im Dezember bekommen hat. Gebt ihr das doch bitte jetzt. Warum muss hier so ein Mann wie der Zelensky oder vorher war es der Poroschenko kommen und sagen, nein, das ist unser. Das ist nicht, gehört niemand, das gehört niemand. Die Menschen, die dort leben, und das ist ja ein Vielvölkergemisch auf der Krim, die sollen doch bitteschön selbst entscheiden, wie sie regiert werden wollen.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1. Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf 1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf1 nicht das Licht ausgeht. Auf1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Der ehemalige Offizier der Bundeswehr Wolfgang Effenberger warnt vor einer weiteren Kriegseskalation, gerade 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch heute werde wieder ein Krieg von den Mächtigen vorbereitet. Und das seit über 10 Jahren, sagt Effenberger, über 10 Jahre ganz konkret. Als Vertriebener sagt er, Krieg darf sich nie wieder wiederholen.
Und ich kann das als Soldat beurteilen. Seit 2015 laufen die gesamten Vorbereitungen. In jeder Ebene. In jeder Ebene. Und die EU wurde hineingezogen mit dem PESCO-Abkommen, was die USA von denen verlangt hat. Das heißt, um Synergieeffekte in Europa bei der Waffenherstellung zu schaffen. Synergieeffekte da. Und was die PESCO macht, das ist die Infrastruktur. Die Anlandung der alliierten Streitkräfte im Kanal oder in der Nordsee, dann quer durch Deutschland und diese Haupttrassen ins Baltikum und dann die eine geht dann über Görlitz. Das ist ja ausgebaut, die sind alle Brücken verstärkt. Das ist perfekt. Und das wird auch geübt von der Bundesbahn. Das Kriegsverhalten mit der NATO. Die Eismar, die funktioniert auf diesen Strecken mit Sicherheit perfekt. Also, und diese Brücken da bei Görlitz auf dieser Hauptstraße, die geht dann über Breslau nach Krakau, nach Kiew, die hat ja, ich glaube, 8 oder 9 Parallelgleise. Gigantisch. Es hat Dimensionen und es ist im Moment soweit alles fertig geworden. Oder sie haben, und in Deutschland wird im nächsten Jahr da kommen die Hyperschallwaffen, das Dark Eagle. Das ist eine Waffe, da muss Russland sich wirklich fürchten, weil die ist kaum zu bekämpfen. Die fliegt in 8 Minuten nach Moskau und zwar auf 80 Meter Höhe, kann Zickzackkurs fahren, mehr oder weniger, ist nicht zu verhindern. Das heißt, so sagt es der amerikanische Atomstratege und Physiker Theodore Postel. Er sagt, sie können nur mit einem massiven Nuklearangriff auf Deutschland alle eventuellen Standorte dieser Raketen zerstören. sonst geht keine Chance, weil die beweglich sind. Und das kommt im nächsten Jahr. Und wenn Trump etwas ehrlich meinte, jetzt in der Friedensdiskussion, um Russland irgendein Zeichen zu geben, dann hätte er zumindest, das wäre das Allerwenigste in meinen Augen, hätte sagen, wir setzen die Stationierung dieser Waffen aus. Vorläufig. Nur das wäre die einzige Grundlage, die möglich ist. Die einzige. Ist aber nichts da. Also wird es weitergehen. Und das macht mich alles sehr traurig, weil wenn das jetzt passiert, diese Flüchtlingsströme, die da aus dem Osten kommen werden, was das bedeutet, können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ja. Also deswegen, gerade als Vertriebener, sowas darf nicht sein, weil so eine Vertreibung ist sowas schlimm. Die Menschen, die ich da erlebe, nein, diese Verzweiflung auch, das darf einfach sich nicht wiederholen.
Für den Autor Wolfgang Bittner ist völlig klar, wenn heute Politiker und Journalisten von Krieg reden, dann sollten sie sich einmal mit der Geschichte eingehend beschäftigen.
Der Suchdienst, an den sich meine Mutter gewandt hatte, schickte einen Brief, worin stand, dass mein Vater lebte und schwer verwundet in einem Lazarett in Ostfriesland an der Küste, Nordseeküste lag. Und dahin wollte meine Mutter jetzt natürlich mit mir. Und so schlugen wir uns dann durch, vorbei an Berlin, auch ein furchtbarer Anblick. Und den sollten sich die Journalisten und Politiker mal ansehen heute, die davon reden, dass man einen Krieg führen könnte gegen Russland. Völlig absurd, auch wenn der Verteidigungsminister Pistorius grinsend sagt, Russland muss besiegt werden. Völlig unsinnig, Russland kann gar nicht besiegt werden, es ist eine Atommacht. Wenn es um die Existenz der Russen ginge, würden sie Atomwaffen einsetzen und dann wäre es mit dieser Welt zu Ende. Also es wird nicht zu Ende gedacht, was da geredet wird.
Die EU hat sich aktuell mit ihrer Kriegshetze international völlig isoliert. Eskaliert die Lage weiter, dann stellt sich Wolfgang Bittner die Frage, wer die ehemaligen Besatzer Deutschlands, nämlich Russen und Amerikaner, eigentlich daran hindern sollte, dass sie Deutschland wieder aktiv besetzen.
Da wollen die USA unter dem Präsidenten Trump und Russland sich verständigen. Und die Europäer spielen immer noch wie die Wilden da, wollen auf einen Krieg hinaus. Das ist doch völlig idiotisch. Anstatt für Frieden einzutreten, was jetzt möglich wäre. Es gibt eine Chance, auch für Deutschland, nicht souverän zu werden. Deutschland ist ja bis heute nicht souverän. Deutschland befindet sich nach wie vor in einem Status einer bedingungslosen Kapitulation, die die Alliierten damals sehr bewusst herbeigeführt hatten. Sie konnten dann ganz Deutschland einnehmen und unter sich aufteilen. Und das geht ja bis heute so. In der UN-Charta, in der Charta der Vereinten Nationen, ist Deutschland immer noch ein Feindstaat. Da wird gesagt, das spielt keine Rolle mehr. Deutschland gehört ja jetzt auch zu den Vereinten Nationen. Aber es steht in der Charta der Vereinten Nationen, Deutschland sei im Verhältnis zu den Gegnern des Zweiten Weltkriegs ein Feindstaat. Und das hat insofern eine Bedeutung, als Deutschland dann, wenn es sich nicht wohlgefällig fällt, sagen wir mal, aggressiv würde, ohne UNO-Mandat besetzt werden könnte. Und wir haben ja immerhin 11 riesige US-Militärstützpunkte hier, die sind zum Teil größer als Liechtenstein. Riesige, große Gebiete, wo Panzerflugzeuge und insgesamt etwa 37.000 amerikanische Soldaten stationiert sind. Inzwischen gibt es auch wieder Engländer und ich glaube sogar Belgier in Deutschland. im Rahmen dieser Aufrüstung. Also Deutschland könnte jederzeit besetzt werden.
Nehmen Sie sich diese Warnungen von Männern zu Herzen, die die Schrecken des Krieges selbst hautnah miterlebt haben. Krieg trifft immer alle Menschen, vor allem Zivilisten, die nie einen Krieg wollten. Und das Schlusswort dieser Sendung überlasse ich dem Wiener Hubert Rogelböck. Auch er warnt als Kind der Erlebnisgeneration vor Krieg.
Also mein Name ist Hubert Rogelböck, geboren 1941. Ich habe als Vierjähriger den Krieg in Wien erlebt. Ich bin grundsätzlich gegen jeden Krieg, egal wie es ist. Es gibt keinen gerechten Krieg. Den gibt es nicht. Ich weiß, was Krieg heißt. Und es ist immer so, Kriege werden immer angezettelt von Herrschern, von Politikern oder sonst welchen machtbewussten Leuten. Und darauf zahlen muss immer der kleine Mann, egal ob das jetzt der Männer, Frauen, Kinder sind.